Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Der kanadischen Autorin Anne Carson eilt ein besonderer Ruhm voraus. Sie ist Dichterin und Altphilologin. Sie übersetzt und schreibt Theaterstücke wie Essays. Über Jahrzehnte war sie Professorin für klassische Philologie und ihr umfangreiches dichterisches Werk hat vielfach Personen der antiken Welt als Ausgangspunkt, Antigone zum Beispiel oder Sappho. All ihre Vorträge sind verführerische Performances. Dennoch ist das Werk Anne Carsons hierzulande noch viel zu wenig bekannt. Das sollte sich ändern. Manchen gilt sie als schwierig, doch wer immer sie liest, weiß, wie lebendig und inspirierend alle ihre Texte das Leben befragen und ihrerseits Mythen erschaffen. Und zwar solche, die sich aus den Kraftfeldern der Moderne speisen. In den letzten Jahren sind in Deutschland mehrere Werke von Anne Carson in Übersetzungen erschienen. In diesem Sommer nun hat der S. Fischer Verlag zwei ihrer Werke in einem Band vorgelegt. Rot, zwei Romane in Versen. Der erste Teil trägt den Titel Die Autobiografie von Rot. Der zweite Teil heißt Rot-Doc. Unsere Kritikerin Marie-Louise Knott stellt uns Anne Carsons Rot, zwei Romane in Versen, nun als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor. Die Carson-Zitate werden von der bekannten deutschen Dichterin und Carson-Übersetzerin Anja Utler gelesen.
Alles in diesem Buch kreist um das titelgebende Rot und um die Figur des Geryon. Denn Geryon ist dieses Rot. Rot ist sein Leben, Rot seine Insel, Rot sein Körper und Rot ist sein Tod. Doch zuallererst ist Rot die Farbe der Liebe, die Farbe der Wut und die Farbe des stetigen, mütterlichen Freudenflusses.
Von Maria, der Freundin seiner Mutter, hatte Geryon ein schönes japanisches Notizbuch in fluoreszierendem Umschlag bekommen. Auf den Umschlag schrieb er Autobiografie. Drinnen notierte er die Fakten. Gesamtheit aller über Geryon bekannten Fakten. Geryon war ein Monster, alles an ihm war rot. Geryon lebte auf einer Insel im Atlantik namens Roter Ort. Geryons Mutter war ein Fluss, der ins Meer fließt, der rote Freudenfluss. Geryons Vater war aus Gold. Manche sagen, Geryon hatte 6 Hände, 6 Füße, andere Flügel. Geryon war rot und rot waren seine eigenartigen Rinder. Eines Tages kam Herkules, tötete Geryon, nahm sich die Rinder.
In dieser Passage, mit der sich Geryon, der Held der Notiz, vorstellt, sind gleich mehrere Aspekte von Carsons Schreiben erkennbar. Man muss sich an die Tatsachen halten, sagt der Text. Auch und gerade an die widersprüchlichen. Es kann schließlich nicht alles aufgehen im Leben. Ferner, sagt die Passage, auch Überlieferungen, Mythen, Theorien und Erzählungen sind Tatsachen. Sie prägen unsere Welt. Dass Carsons Geryon auch das Ereignis seines eigenen Todes als eine Tatsache notiert, weist ihn als mythische Figur aus. Wir verstehen nicht alles, sagt Carson, aber wir müssen uns der heutigen Wissensunordnung aussetzen. Warum eigentlich tötete Herkules den Geryon im Mythos wirklich? Anne Carson, 1950 in Kanada geboren, ist derzeit wohl eine der bedeutendsten Dichterinnen im englischsprachigen Raum. Sie hat zahlreiche Preise erhalten und ist im antiken Griechenland ebenso zu Hause wie im Werk von Samuel Beckett, Gertrude Stein, Dante oder Bashaw. In Hollywood-Filmen ebenso wie in Vulkanologie, Gletscherformationen, in der philosophischen Schule der Phänomenologen oder aber auch in Liebesdingen. Was haben wir hier, lautet eine der zentralen Fragen in ihrem Werk.
Fliegengittertür. Seine Mutter stand am Bügelbrett, zündete sich eine Zigarette an und betrachtete Geryon. Draußen war die Luft dunkelrosa und vibrierte bereits vor Hitze und Geschrei. »Zeit für die Schule«, sagte sie zum dritten Mal. Ihre kühle Stimme schwamm über einen Stapel frischer Geschirrtücher und durch die schattige Küche zu Geryon bei der Tür mit dem Fliegengitter. Noch mit mehr als 40 Jahren sollte er sich daran erinnern, wie staubig, fast mittelalterlich das Netz gerochen hatte, wenn es ihm sein Gitter ins Gesicht drückte. Sie war jetzt hinter ihm. »Das wäre ein Problem für dich, wenn du schwach wärst. Du bist aber nicht schwach«, sagte sie, richtete ihm die kleinen roten Flügel und schob ihn aus der Tür.
Was für eine Szene! Ein Junge möchte nicht in die Schule, er möchte lieber zu Hause bleiben. Doch die Mutter weist ihm liebevoll den Weg in die Welt. Du bist nicht schwach, sagt sie und richtet ihm die kleinen roten Flügel. In dem ersten Teil des Bandes, der, wie gesagt, aus zwei Romanen in Versen besteht, schildert Anne Carson Kindheit und Jugend des Geryon aus dem Herakles-Mythos. Der zweite Teil, Red Dog, ist eine Fortsetzung seiner Abenteuer, doch diesmal ist Geryon ein Erwachsener. Der erste Teil ist ein Entwicklungsroman, der zweite ist ein Roadtrip. Der erste erschien 1998, der zweite Teil 15 Jahre später im Jahr 2013. Ausgangspunkt oder Inspirator beider Teile ist, wie so oft bei Carson, die Welt der Griechen. Doch weniger Homer als vielmehr der Dichter Stesichoros, von dem Carson sagt:
Er kam zwischen Homer und Gertrude Stein, keine leichte Periode für einen Dichter.
Ein Kurzschluss über Jahrtausende hinweg. Der um 600 vor unserer Zeitrechnung auf Sizilien lebende Grieche Stesichoros und die im 20. Jahrhundert in Paris lebende Amerikanerin Gertrude Stein sind fixe Bezugsgrößen in Rot. Stesichoros gilt als derjenige Dichter, der das feste Gefüge der homerschen Mythen aufbrach. Er wollte in der Sprache die Welt neu ergreifen, so wie sie tatsächlich war. Und so erfand er unter anderem die Kindheit und Jugend des Geryon, der in der griechischen Mythologie nur eine Fußnote in der Herakles-Geschichte war. Knapp zwei Jahrtausende später stieß Carson auf die erhaltenen Fragmente und übersetzte. Von der Philologie zur Poesie. Sie erzählt:
Das Ergebnis der Übersetzung war unbefriedigend. Die spannendsten Aspekte des Originals fielen einfach durch die Übersetzung und verschwanden. An der Oberfläche blieb diese langweilige Übertragung und der aufregende Stoff steckte irgendwo darunter. Der Roman war ein Versuch, den Stoff aus den Lücken der Übersetzung hervorzulocken. Darum ist die Übersetzung so verrückt und der Roman ist die Ausarbeitung dieser Verrücktheit.
Carsons Geryon ist tatsächlich fast ganz von heute. In seinem Leben gibt es Schule, Hockey, Videothek und Babysitter. Doch er ist ein Sonderling. Das Einzige, was ihm von der Reise aus der griechischen Vergangenheit in die profane Gegenwart des Heute geblieben ist, sind seine rote Farbe und seine Flügel, die er meist unter seinem T-Shirt versteckt trägt oder auch mal mit einer Latte am Rücken festbindet, als wolle er seine beiden Flugkräfte, Wut und Liebe, bändigen. Anfangs sehen wir ihn als Fünfjährigen, der seinen älteren Bruder bewundert und von diesem sexuell missbraucht wird. Später ist er ein scheuer, kunstaffiner 14-Jähriger, der seine homosexuellen Neigungen entdeckt und sich mit den Schwierigkeiten von Sex, Liebe und Identität herumschlägt. So wächst er heran. Irgendwann verlegt er sich vom Schreiben auf die Fotografie und versucht Aufnahmen mit 15 Minuten Belichtungszeit. Doch will man die Zeit stillstellen? Herakles, der berühmteste aller griechischen Helden, ist bei Carson ein Herumtreiber und Geryon verliebt sich in ihn. Eine Geschichte aus Zartheit, Blindheit und glühendem Verlangen nimmt ihren Lauf, bis Herakles Geryon verlässt. »Ich will, dass du frei bist«, sagt er. Ein Hohn, der Geryon das Herz bricht. Jahre später treffen sie sich zufällig wieder, diesmal in einem Bus in Südamerika. Herakles ist mit einem Liebhaber namens Enkesh unterwegs und zu dritt beschließen sie, zu einem Vulkan zu reisen, an dessen Glutrand die Einheimischen ihr Brot backen. Soweit der erste Teil. Der Band machte 1998 bei seinem Erscheinen in den USA Furore. Eine postmoderne Dichterin schreibt einen Entwicklungsroman und das in Versen. Was konnte das sein? Carsons Nichtroman ist fremdartig, leicht ironisch und immer wieder auch anrührend. Die Geschichte liest sich für Carsons Verhältnisse fast süffig und wurde bei Erscheinen als so etwas wie ein Crossover-Klassiker der zeitgenössischen Dichtung gefeiert. Susan Sontag, Alice Munro und Michael Ondaatje priesen das Werk. Die Verschränkung von Mythos und Heute sorgte für den typischen Carson-Effekt, das Paradox der fernen Nähe. Dieses Paradox schafft Freiheit. Mythen helfen den Menschen, die tödliche Realität zu ertragen. Sie stellen eine immaterielle Parallelwelt zur Verfügung und durchweben kollektives Bewusstsein. Mythen lösen sich nie ganz auf, sie leben fort und treiben nicht selten ihrerseits weitere Erzählungen hervor. Auch Anne Carson trieb die Geschichte des Geryon nach dem Abschluss des ersten Bandes weiter um und so schrieb sie Jahre später eine Fortsetzung. Versuche wieder, scheitere besser, zitiert sie Samuel Beckett. Als Widmung notierte sie For the Randomizer. Wer ist dieser Randomizer? Ein Schicksalsgott? Der Zufallsgenerator eines Computers? Die Dichterin und Übersetzerin Anja Uttler, die in Rot äußerst erfindungsreich die ganze Leichtigkeit und Komplexität, aber auch die Eleganz und Verrücktheit von Carsons Sprachkraft nachgebildet hat, hat sich entschieden, den Randomizer der Offenheit wegen auf Englisch zu belassen. Während der erste Teil von Rot, der von 1998, nach Kapiteln durchnummeriert ist und nahezu linear eine Geschichte erzählt, ist der zweite Teil, der von 2013, in losen Fragmenten abgefasst, in die der Leser mit Neugier und Vergnügen jeweils hineinspringt. Szene wechselt auf Szene. Erzählt wird, wie schon in Anthropologie des Wassers, eine Reise. Die Textkörper erinnern an Zeitungskolumnen oder an Autobahnen. Die Lücken zwischen den Wörtern suggerieren, die Datei sei vom Computer fehlformatiert, unfertig und zufällig wie das wirkliche Leben. In diesem zweiten Teil heißt der Protagonist nicht mehr Geryon, sondern nach seinem Anfangsbuchstaben G. Die Zeit ist verstrichen und G ist älter geworden. Sein Leben steht ganz im Bann der vergangenen und verlorenen und vergehenden Zeit. Zu viel Erinnerung ist das Problem, wusste schon Proust. G ist immer noch rot und er hat immer noch seine Flügel, aber er schreibt nicht mehr an seiner Autobiografie. Herakles heißt jetzt Sad but Great und ist ein Kriegsveteran mit posttraumatischer Belastungsstörung. Seine Nerven liegen blank. Den Grund hierfür deutet Carson nur an. Irgendein Ereignis an einer Straßenkreuzung, eine Frau in irgendeinem namenlos bleibenden Krieg, vielleicht im Irak, vielleicht in Afghanistan. Tatsachen wirken fort, auch wenn man sie nicht mehr sieht. G und Seth sind unterwegs nach Norden zu Gs Mutter, dem einstigen roten Freudenfluss, die jetzt krank in einer Klinik liegt. Unterwegs dorthin durchqueren sie Gletscherwelten und Eishöhlen, in denen sie etwa toastergroße Fledermäuse sehen. Etwas von der alten Anziehung zwischen G und Seth ist noch vorhanden, aber sie sind Teil einer größeren Geschichte geworden, in der es noch andere mythische Figuren gibt. Darunter Hermes, Ida und Io, der Lieblingsstier aus Gs berühmter Herde. Außerdem ist da noch eine mysteriöse Frau von Hirn, die dem Chor in der griechischen Tragödie ähnelt, Fragen stellt und das Geschehen kommentiert. G ließ unterwegs Daniel Harms, den russischen Absurden. Alles in seinem Kopf vermischt sich. Die Schönheit, Freiheit und Geschwindigkeit, mit der Carson Fakten und Gedanken aus allen Zeiten und Wissensgeschichten fragmentiert und assoziiert, macht diese Dichterin zu einer einzigartigen Erscheinung in der zeitgenössischen poetischen Landschaft. Man muss, so sagt sie uns, wie einst Sisychos, die Sprache aufbrechen, damit das, was dahinter kauert, durchsickern kann. Wie bei einem Zelldiagramm, wo man in Querschnitten die verschiedenen Schichten eines Wortes, einer Figur, eines Ortes erkennen kann. Immer gibt es einen Rest, der nicht aufgeht, sagt sie. An diesen Rest zu denken, befreie, auch von der Ausweglosigkeit der Vernunft. Carsons Frage, was haben wir hier, versammelt die Welt im Unverstand, Gertrude Stein im Ohr. Um alles, auch die Sprache, in Freiheit zu setzen, gestaltet Carson ihre Lesungen stets als Performances. Ihr Vortrag ist tonlos, Satz folgt auf Satz. So produziert sie nahe Ferne und der Raum weitet sich. Rhythmen und Tempi wechseln, Haiku-dichte Landschaftsbeschreibungen treffen auf Jazz oder Velvet Underground Sound. Eine lustvolle Hinwendung durchtränkt Buchstaben, Worte, Sätze, Fragmente.
Krähen, groß wie Scheunen, rasen über Kopf.
Heißt es einmal, oder?
Schwarze Lavabrocken gehäuft auf schwarze Seegrasballen.
Sprich, alles kollidiert.
Ihm kommt kein Gedanke an Nat King Cole oder Jim Dandy oder Kastanien, als er nach oben schaut und Io auf sich zustürzen sieht, in jener Geschwindigkeit, die auch erwartbar ist, wenn ein 400 Pfund schweres Objekt durch den Raum fällt. Fallen ist ein Faktum, sich aufschwingen nicht. Aber G wird auf einmal klar, wie sehr er dieses Tier liebt. Er lässt seine Flügel zu ihrer vollen Größe explodieren und verlässt den Boden mit einem Schrei.
Superman, ein Traum, ein Trip, wo sind wir? Automatisch fallen einem beim Lesen weitere Bilder ein, etwa aus der göttlichen Komödie. Dort fliegt einer, der Geryon heißt, durch die dicke Luft der Hölle, um Dante und Vergil vom 7. in den 8. Kreis der Hölle zu tragen. Dantes Geryon aber hat keine Flügel. Um zu fliegen, durchschaufelt er die Luft mit den Armen wie ein Schwimmer. Verschiedentlich legt Carsten im Roman Der Kanaist Spuren zu ihrem poetischen Verfahren. Einmal etwa sind G und Sad unterwegs, als sie plötzlich auf ein rotes Schild stoßen. Absturzgefährdet steht darauf. Die meinen nicht uns, sagt Sad laut, setzt mit dem Auto zurück und umfährt das Schild. Carstens Texte tun genau das. Bewusst missachten sie alle Konventionen, um mit Lust und aus Notwendigkeit zielstrebig ins Unbekannte vorzustoßen. Das Tempo der Assoziationen und Kollisionen ist hoch. Nicht immer kann man ihr auf Anhieb folgen. Aber es ist ein großes Vergnügen, sich auf ihre lustvollen Sprachereignisse einzulassen. Es gehe beim Denken und beim Dichten darum, möglichst schnell irgendwo hinzugelangen, wo man noch nie war, hat Carsten einmal gesagt. Im englischsprachigen Raum ist N. Carsten berühmt und auch hierzulande ist ihr Werk schon lange mehr als ein Geheimtipp, vor allem unter Lyrikern. Immer wieder wurden über die Jahre einzelne Werke ins Deutsche übertragen. So erschien 2001 bereits der erste Teil von Rot, damals in der Übersetzung von Karin Lauer. In den letzten Jahren nun ist Carsten in Deutschland mit größerer Werbe präsent. Ihre Zeit ist gekommen und das zu Recht. Denn so enigmatisch manches erscheinen mag, die heutigen Zeiten können die tänzelnden Bewegungen ihrer Gedanken und Bilder gut brauchen. Der poetische Text, schrieb Anja Uttler einmal, verhandele keineswegs äußere Wirklichkeit in Gedichtform, vielmehr materialisiere sich in seiner konkreten Gestalt die Realität sprachlich-körperlicher Bedeutung und Welterzeugung. Das ist an Carstens Ideen verwandt.
Philologie zeigt uns, dass Wörter in beiden Händen Koffer tragen. Man schaut sich das Wort an und denkt, es steht da wie ein Mensch. Und dann bemerkt man die Koffer an seinen Seiten. Wenn man sich mit diesem Menschen ein wenig anfreundet, kann man ihn dazu bringen, seine Koffer zu öffnen, und man sieht unheimlich viele Dinge darin, die man nie erwartet hätte. Wenn man einmal entdeckt hat, dass Wörter so sind, kann man sie jederzeit als unerschöpfliche Gefäße betrachten.
Die Welt ein unerschöpfliches Gefäß. Die Fragen hören nie auf. Wie bei Stesichoros preist Carsten auch bei Hölderlin das Selbstbewusstsein, mit dem dieser kleine sprachliche Katastrophen konstruiert, um neue Wege zu gehen. Aus Wut darüber, dass die Wirklichkeit von der Sprache einkassiert zu werden droht. Man könnte Carstens Sprache eine rote Sprache nennen. Eine Sprache, die, ob ihrer Usurpation für sprachfremde Zwecke, in Rage gerät. Man muss alles tun, um festgesetzte Bedeutungen zu verhindern, sagt sie, und setzt ihre rote Sprache der Gefährdung aus, abzustürzen. Sie katastrophisiert, um noch einmal Carstens Begriff zu erinnern, die Erzählung und die Kommunikation. Wir brauchen die Kunst weniger, damit wir nicht verrückt werden, wie es oft heißt, sondern vor allem, damit in diesen zerklüfteten Zeiten das Fragen in uns weitergeht. Damit wir mit unseren Fragen nicht allein sind auf der Welt. Wieder und wieder stehen die grundlegenden Themen vor uns. Freundschaft, Liebe, Hass, Tod. Warum eigentlich hat Herakles im Mythos Geryon umgebracht? Es kann eben nicht jeder Tag ein Prachttag sein, entlässt Carsten ihre Leser. So schleichen wir uns aus dem Roman, der keiner ist. Es gibt sie, die Prachttage. Auch dank Carstens Kunst.
Rühmt Marie-Louise Knott. Sie besprach N. Carsten Rot, zwei Romane in Versen, als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk. Der Band umfasst die Bücher Die Autobiografie von Rot und Rot Doc. Aus dem kanadischen Englisch von Anja Uttler, erschienen im Frankfurter S. Fischer Verlag. 320 Seiten, kosten 24 Euro. Und das war unser sonntäglicher Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Hubert Winkels.